Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. April 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, heute kommt die neue Ausgabe vom Printmagazin vom Nebelspalter. Dominik, was ist das Thema?
Die Außerirdischen ist Thema und wir beim Nebelspalter, wir sind überzeugt, es gibt Außerirdische, die sind irgendwie umeinander, ja, und sie beobachten uns und das Heft ist voll von grünen Männchen, die uns beobachten, wo als Grab vom Erich von Däniken pilgert und uns sehr eng beobachtet. Und auf dem Titelbild ist die Version von einem Donald Trump als Außerirdische. Das finde ich hervorragend. Zeichnet. Ich tue es unten drauf verlinken, dann könnt ihr es dort anschauen und selbstverständlich das Magazin abstellen.
Genau, es ist ja noch lustig, dass wir Schweizer, die so Realisten sind und so bodenständig und so solid, dass wir mit dem Erich von Däniken, einer von den verrücktesten, erfolgreichsten und beeindruckendsten Science-Fiction Autor, wobei, nein, eben nicht Fiction. Er hat ja wirklich daran geglaubt. Er war ja überzeugt, dass er das alles gut recherchiert hat. Ich kann es nicht so beurteilen, ich habe es nie gelesen, aber ich finde es eine faszinierende Figur. Auf jeden Fall, er ist ja gestorben, der Januar. Und er ist wahrscheinlich, muss man sagen, der meistgelesene Schweizer aller Zeiten. Ich glaube sogar, Johanna Spiri hat nicht die Auflagen angebracht mit dem Heidi, wie der Erich von Däniken mit seinen Vorstellungen das Außerirdische uns gesucht haben. Und vielleicht hat er ja recht, jetzt ist er ja tot. Wenn er das jetzt hört, und man weiß es ja nicht, vielleicht hört er uns, und dann lacht er und sagt, ich habe es immer gesagt, ich habe es immer gesagt. Und die dummen Sicher da beim Nebelspalter glauben es immer noch nicht. Gut, das ist es wirklich ein irrsinniges Heft. Schaut es an, geht an Kiosk, kauft es. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt jetzt einen Karikaturenwettbewerb. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Der Nebelspalter hat in den 20er Jahren angefangen mit diesem Wettbewerb. Und ein paar von den besten Zeichner aller Zeiten, nicht zuletzt der Karl Böckli, der Bö, ist nur dank einem Karikaturenwettbewerb zum Nebelspalter gekommen. So ist er entdeckt worden. Also hört gut zu, wenn ihr gut zeichnen könnt, wenn ihr Witz habt, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr könnt mit eurem Zeichenstift die Welt verändern oder wenigstens die Schweiz, schickt eure Zeichnungen ein, schickt sie ein, weil, wie gesagt, das hat eine lange Tradition in Nebelspalter und ein paar von den besten Leuten sind so entdeckt worden. Und so entdecken wir auch euch, ihr mit euren unglaublichen versteckten Talenten. Gut, gehen wir.
Auch das muss ich sagen. Ja. Nur noch, das ist unten dran verlinkt. Geht dort drauf, tünd abstimmen, weil das ist wirklich die jährliche auch die Prämierung von der besten Karikatur, die wir im Heft hatten. Und es gibt ganz tolle darunter. Also, es gibt, ich sage jetzt nicht, wer der Favorit ist, sonst heisst es wieder, ich tue mich für einen aussprechen.
Genau. Jetzt ist natürlich wieder ein wichtiges Jubiläum: 40 Jahre Tschernobyl. Und das Interessante ist, Tschernobyl sind ja wirklich gesichert. 52 Menschen gestorben. 52. Und dann gibt es lange grosse Spekulationen und Prognosen, wie viele Leute dann später noch an Krebs gestorben sind. Man weiss die Zahlen relativ gut, sie sind auch nicht wahnsinnig hoch. Und trotzdem, für den Bund, in der Schweiz, ist Tschernobyl immer noch die Katastrophe. Das ist eine Geschichte von Alex Reichmuth, unserem Kollegen Dominik, um was geht's?
Ja, oder? Das ist richtig. Es sind 52 und weil das eben ein bisschen zu wenig sind, um irgendwie Stimmung machen gegen Atomkraftwerk, schreibt das Bundesamt für Gesundheit, das gehört zum EDI von der Elisabeth Bohm-Schneider, die Schätzung ergibt als Folge des Unfalls eine Zahl von 200 zusätzlichen Krebstoten in der Schweiz innerhalb von 80 Jahren. Also man muss dann Zeit muss man verdoppeln und man muss schätzen und hochrechnen, damit man auf eine Zahl kommt, die irgendwie gefährlich tönt, oder? Und die Situation in der Schweiz, oder schreibt der Alex Reichmuth einfach auf der Basis von Fakten ganz, ganz ruhig, oder? Man hat, das ist richtig, erhöhte Radioaktivitätswerte festgestellt, vor allem Cäsium-137, auch Jod, das hat aber eine kurze Halbwertszeit von 8 Tagen. Ihr könnt das alles genau nachlesen, aber an sich, was wirklich passiert ist, oder? Das kann man eigentlich nicht feststellen. Oder? Die Dosis ist viel zu klein. Und ja, wer sich nicht an die Empfehlungen von damals gehalten hat, oder, die man durchgegeben hat, oder, der hat maximal 5 Millisievert bekommen. Und das ist im ganzen Leben haben wir durchschnittlich 350 Millisievert und in gewissen Gebieten von der Alpen sogar über 400 Millisievert. Das heisst, es ist irgendwo durch, am Schluss bleibt noch irgendwie 1,25% mehr Belastung in einem ganzen Leben. Und das soll 200 Krebstote bringen.
Und jetzt müsst ihr wirklich gut hören und hebt euch fest. Also 200 Tote in 80 Jahren. Das heisst, wir haben ja erst 40 Jahre erlebt seit Tschernobyl. Also sind es nur 100 Tote, die es schätzen. Sie sind nicht einmal in der Lage, das zu belegen und zu beweisen, dass die 100 Tote in den letzten 40 Jahren an Krebs gestorben sind, wegen Tschernobyl. Das können sie nicht beweisen. Und jetzt einfach einmal, dass ihr die richtigen Zahlenverhältnis seht. 200 Tote in 80 Jahren. In der Schweiz sterben jedes Jahr 17'000 Menschen an Krebs. 17'000 Menschen an Krebs. Das sind die 200 Toten in 80 Jahren. Das ist jetzt also die grösste Katastrophe der Menschheit, die je über das Bundesamt für Gesundheit hineingebrochen ist. Das ist doch jenseits von Gut und Böse. Und das Bundesamt für Gesundheit, ein links Bundesamt seit Kopfendeckel, lange Zeit, wo da einfach nur Politik macht. Nichts anderes. Das hat mit Beamten nichts zu tun. Das ist Propaganda von der übelsten Greenpeace-Sorte. Und das kommt aus dem BAG. Was meinen ihr eigentlich? Das ist echt wahnsinnig. Also, verliere gerade den Humor, ihr merkt es, Dominik, du.
Ja, es ist einfach noch lustig, einfach noch zwei Wörter, die das BAG braucht. Oder? Man redet von einer radioaktiven Wolke, die über die Schweiz gezogen sind. Und zu einem Fallout hat das geführt. Oder? Man tut genau die Wörter brauchen aus Katastrophenfilmen, von Atombomben natürlich. Hiroshima, es geht darum, dass man eigentlich sagen will, Tschernobyl ist Hiroshima am Zürichsee gewesen, vermutlich. Oder? Und dass das kompletter Schwachsinn ist, das ist klar. Morgen übrigens dann kommt der zweite Teil, wo es um die deutschen Behörden und Medien geht. Wir werden auch morgen und übermorgen und so immer wieder in anderen Medien viel hören. Es ist Greenpeace hat Journalisten eingeladen, auf Tschernobyl zu fahren, um das anzuschauen. Ihr werdet dann, oder vermutlich in der Sonntagspresse oder so, wird man dann lesen, wie schlimm, wie tot das Tschernobyl ist. Ich habe letztens gesehen, es gibt, man tut in Tschernobyl, dort in dieser Zone, wo immer noch angeblich gesperrt ist, wo aber auch Touristenführungen stattfinden, auch jetzt zum Beispiel mit Greenpeace und Journalisten, man tut dort die Äpfel einsammeln und man macht einen Atom-Äpfel-Gin. Und leider wird der nicht in die Schweiz geliefert, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, ich hatte einmal, als ich an einem Kongress war, hat das jemand mitgebracht, ein Engländer, und er ist hervorragend. Der strahlende Gin, er heisst, glaube ich, Atomic oder irgendwie so. Also, ja, es ist natürlich immer noch, die Anlage ist zerstört. Es ist auch natürlich, es ist ein Unfall gewesen von einem veralteten, sowjetischen, korrupten Reaktor. Aber die Situation, so wie sie dargestellt wird, ist komplett anders.
Und eben noch eins, 17'000 Menschen sterben jedes Jahr in der Schweiz an Krebs. 200 Tote in 80 Jahren schätzen die Beamten im Bundesamt für Gesundheit. Und ihr, jetzt einfach, das ist wichtig, Greenpeace macht Reisen, das ist ja okay. Greenpeace kann machen, was sie wollen. Aber das sind Beamte, die von euch gezahlt werden. Ihr zahlt den Lohn von solchen Aktivisten, die im BAG nichts anderes zu tun haben als ihre politische Meinung, ihre politische Ideologie, ihre Fehlinformationen zu verbreiten. Das ist ein Skandal erster Güte. Aber es wird gar nichts passieren, weil Beamte sind ja heilig. Und wenn man Beamte tut, kritisieren, dann heisst es heute vom Walter Thurnherr, Beamtenbashing, tut der Walter Thurnherr brüllen die ganze Zeit, der arme Beamte. Nein, hört auf, ihr müsst euch auch gefallen lassen, dass ihr kritisiert werdet. Ihr versteckt euch die ganze Zeit hinter der Eidgenossenschaft, tönt so, als wäre der objektiv und neutral, wie das früher ein schweizerischer Beamte noch war vor 30 Jahren, bevor die linke Verwaltung übernommen haben. Jetzt ist das ein Aktivistenverein. Gut, gehen wir zu einem anderen.
Der Walter Thurnherr sollte auf den Inhalt eingehen. Er sollte sagen, warum so eine Propagandaschrift aus dem BAG eben kein Grund ist, zum kritisieren. Oder? Aber das macht er natürlich nicht. Der EBS, der Bundesgrundprofessor.
Beamtenbashing. Gut, gehen wir gleich zu einem anderen Thema, wo die Beamten auch eine Rolle spielen. Da ist die Bundeskanzlei, das ist eigentlich das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda heute mittlerweile in der Schweiz. Ich höre jetzt schon alle schreien, dass ich die vergleiche mit den Nazis. Nein, aber es ist einfach sehr viel Propaganda, die aus der Bundeskanzlei kommt, wo ja der Walter Thurnherr mal ein Chef war. Und alle die Leute, die jetzt das machen, hat er mehr oder weniger direkt oder indirekt angestellt. Aber worum geht's? Es geht um die 10 zweifelhaftesten Argumente gegen die 10 Millionen Initiative. Dominik.
Ja, wir haben die gesammelt und es gibt auch dort eine Abstimmung. Könnt ihr abstimmen, welches das dümmste, das absurdeste, das falscheste, das zweifelhafteste Argument ist. Ich tue jetzt nicht alle 10 aufzählen, könnt das lesen, ich tue es verlinken. Aber eines der schlimmsten, finde ich, ist natürlich unser Lieblingsbundesrat, der Beat Jans, der sagt, diese Initiative kann ihre Gesundheit gefährden. Gemäss der BZ Basel hat er das gesagt. Und genau, man müsse an sich einen Warnhinweis eben bei dieser Initiative machen, oder? Dabei können gemäss Initiative können immer noch 40'000 Leute netto, nicht brutto, netto, können pro Jahr einwandern. Erst nur dann, wenn es mehr sind, erreicht man die 10-Millionen-Grenze bis ins Jahr 2050. Oder das zweite Argument, das ich auch sehr zweifelhaft finde. Oder in global unsicheren Zeiten müssen wir doch mit Europa zusammenarbeiten. Dabei Es geht ganz vergessen, dass wir selbstverständlich können wir auch zusammenarbeiten mit Europa. Wir können einfach sagen, ja, unser Volk hat demokratisch beschlossen, tut das bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir Zuwanderung steuern. Und zwar schon das zweite Mal nach 2014. Oder dann das dritte Argument, auch der Brexit als warnendes Beispiel, das sagt auch immer der Beat Jans, oder? Wir haben ja nach dem Brexit mehr Zuwanderung bekommen. Ja, das stimmt, aber wegen einer Tory-Regierung, wo schlechte Politik gemacht hat. Nicht wegen dem Brexit, der dazu geführt hat, dass man es eben hätte besser machen können. Man hat es dann eben nicht besser gemacht und darum ist man ja abgewählt worden.
Genau. Gut, also lesen das nach. Es ist wirklich interessant, es ist erhellend. Und wir kommen zu einem anderen Thema, die Steuerkartelle von der OECD. Das ist sehr spannend. Da hat Deloitte, das ist eine Beratungsfirma, eine interessante Studie veröffentlicht. Dominik, um was geht es da?
Ja, die Studie von Deloitte, die hat untersucht, oder was sind die Auswirkungen von dieser Mindestbesteuerung, was ist jetzt eigentlich gelaufen. Die Studie hält nochmal fest, dass die USA eine Sonderbehandlung erzwungen haben, ab dem 1. Januar 2026. Also sie müssen eigentlich nicht mitmachen und sie müssen auch nicht die sogenannte Ergänzungssteuer dann abliefern. Du erinnerst dich, das war ein Argument gewesen bei uns, wir müssen das einführen, weil sonst stehen andere Länder dann irgendwie Schweizer, also Firmen mit dem Steuersitz in der Schweiz, in ihren Ländern besteuern. Und, so hat es der Bundesrat damals gesagt, wir sind doch nicht blöd, wir tun lieber die Steuern bei uns einnehmen, statt dass sie mir zulassen, dass sie via die Ergänzungssteuer abwandern. Das stimmt und das führt natürlich dazu, dass wir irgendwo durch wie gefangen sind in dem System, das wir jetzt mitgemacht haben, oder? Und dass man eigentlich fast nicht mehr rauskommt. Das steht auch so, wie es angetönt in der Studie selber. Ein Ausstieg aus dem Steuerkartell und es ist am Schluss des Tages ein Steuerkartell von Ländern, die am Abgrund sind, finanzpolitisch, die jetzt einfach mehr Kohle für Hohle wollen. Der Ausstieg ist fast nicht machbar, weil die Schweiz einerseits müsste auf Steuereinnahmen verzichten und wie ich erwähnt habe, und der administrative Aufwand für Konzerne, der will sich eigentlich nicht reduzieren, oder? Also wäre es eben gar nicht mit einem Standortvorteil verbunden. Man ist gefangen, man ist drin, man soll gar nie mitmachen.
Genau, und dann muss man noch wissen, dass die OECD ja so organisiert ist, dass die Schweiz eigentlich hätte das können verhindern mit ihrem Veto. Jedes Mitglied hat dort ein Veto. Und einfach weil unsere Beamten oder Diplomaten, zum Teil kenne ich die, einfach nicht Eier haben, zum hinstehen und sagen nein, oder besser gesagt, der Bundesrat natürlich nicht die entsprechende Anweisung gegeben hat, haben wir das jetzt? Man hätte einfach können sagen nein. Und dann hätte man wirklich müssen aushalten, dass ab und zu ein paar OECD-Leute oder andere Länder uns kritisieren. Oh, ist das schlimm. Oh, ist das schlimm. Ja.
Und die gleichen Beamten, die behaupten jetzt, oder, dass man dann bei den Rahmenverträgen, genau, wenn sie dann bei den Integrationsmethoden im gemischten Ausschuss hocken, dann werden sie dann schon etwas sagen. Wobei, dort haben sie dann kein Veto, dummerweise. Ja. Und dort haben wir eine völkerrechtliche Verpflichtung zum dynamischen Rechtsübernahme. Und wenn wir es nicht machen, gibt es Ausgleichsmassnahmen. Also, und das ist einfach, das ist vollkommen schräg. Und dann sagen sie noch, Decision Shaping sei so wahnsinnig wertvolles Instrument.
Ja, und dann muss man einfach wirklich ehrlich sein und sagen, was für Leute gehen eigentlich zu der Bundesverwaltung arbeiten? Sind das Querulanten? Sind das Nonkonformisten?
So wie wir.
Ja, sind das Leute, die mutig sind, die eine andere Meinung vertreten, die irgendwo auch originell sind und eben Eier haben? Nein, so Leute sind in der Privatwirtschaft. Die gehen nicht in die Verwaltung. In der Verwaltung haben wir eine Ansammlung von tüchtigen Musterschülern. Musterschüler, das ist die Mentalität von einem Beamten oder von der Beamtinnen. Und das ist der Grund, warum Sie Leute natürlich auch nicht Nein sagen. Wir haben heute nicht mehr Diplomaten wie in den 50er Jahren, die sich gefallen haben, sagen, die Schweiz ist die Schweiz und die Schweiz ist speziell und auch stolz darauf sind. Wir haben so eine Ansammlung von linken Konformisten in der Bundesverwaltung. Und das ist auch der Grund, warum man darf denen nicht mehr Verantwortung geben, nie nicht. Auch bei den Rahmenverträgen natürlich nicht. Gut, gehen wir zu einer anderen Geschichte von unserer Kollegin Katharina Fontana in der Zürich Zeitung. Es geht um die Impfstoffverträge, auch das. Tut mir leid, auch hier ein Skandal aus der Bundesverwaltung.
Ja, der Solothurner SVP-Nationalrat Remy Weissmann und das Aktionsbündnis Freie Schweiz haben erzwungen, dass man die Impfstoffverträge sieht und dass man vor allem auch sieht, wie genau ist es, wie ist es mit den Zahlen. Und das ist schon noch verrückt. Das ist ein wichtiger Aspekt von der Aufarbeitung von der Pandemie, insbesondere von der Art und Weise, wie das BAG, heute ist ein BAG-Tag, mit dem umgegangen ist. Also gemäss diesen Informationen, Dokumenten, die man bis vor Bundesverwaltungsgericht hat müssen erstreiten, hat man 61 Millionen Impfdosen postet. Gebraucht hat man nur 17 Millionen, vermutlich hat man den Rest vernichtet. Am Ende hat man Impfstoff im Wert von 1,3 Milliarden Franken in Abfall befördert. Aber das Verrückte ist, oder, dass man das Geld ausgegeben hat und im Vertrag hat man festgehalten, dass es alle negativen Auswirkungen, die Impfstoff können haben, die liegen sozusagen beim Staat. Oder? Also das ist verrückt. Also man hat dann wirklich das müssen zusichern. Und das ist natürlich, sind die Firmen am längeren Hebel gewesen und haben das so rausgepresst. Aber die Frage ist natürlich schon die, ob das überhaupt zulässig ist, dass das BAG so einen Vertrag unterschreibt. Das BAG verteidigt sich, das sei gebräuchlich bei Pandemien. Ja, auch wenn es gebräuchlich ist, ist es problematisch, dass wir Milliarden überschieben und die Haftung dann auch noch gerade selber tragen.
Absolut, ein absoluter Skandal. Leider, Corona-Zeit ist weit vorbei und die Leute interessieren sich nicht mehr. Außer wenn der Patrick Fischer etwas postet, dann ist das wieder ein riesen Thema.
Genau.
Sonst interessiert das ja eigentlich niemand. Gut, wir haben schon mal darüber geredet, über die SBB, die ihre Sicherheitsvorschriften verschärft hat und die EU kritisiert das. Das ist immer noch ein Thema, vor allem beschäftigt das den Gerrit Pfister. Und das ist insofern interessant, weil der Gerrit Pfister als Nationalrat ja und vor allem als Präsident von der Mitte, der er ja mal war, alles hätte können machen, dass das, was er nachher beklagt, nicht passiert. Dominik, um was geht's?
Ja, du hast es erwähnt, der Bund hat nach einem Unfall mit Güterzügen im Gotthard-Basistunnel, wo ja der Tunnel nachher eine Weile lang, ziemlich lang, ich glaube über ein Jahr, ist der nicht mehr brauchbar gewesen. Man hat die Sicherheitsregeln verschärft. Die EU passt das nicht. Sie fordern, dass die Schweiz die Sicherheitsregeln wieder abschafft. Und das ist interessant, weil, oder, auch das Landverkehrsabkommen, das soll ja dynamisiert werden. Und das würde dann eben bedeuten, dass die Schweiz so etwas nicht mehr machen darf. Und das schreibt der Gerrit Pfister, bei Annahme des EU-Pakets würde das heißen, am Ende müsste die Schweiz tiefere Sicherheitsstandards für Güterzüge im eigenen Land akzeptieren, weil für die EU zu teuer, oder Ausgleichsmaßnahmen in Kauf nehmen. Und das ist drum brisant, weil der Bundesrat ja sagt, ja, da passiert nichts im Landverkehrsabkommen. Es bleibt alles beim Alten. Nein, es zeigt eben, wie die Dynamisierung von diesen Abkommen bedeutet eine Abgabe von politischer Kompetenz auf Brüssel. Und ihr da aussen, ihr habt nachher weniger zu sagen. Insbesondere auch die Parlamentarier, auch die Bundesräte, ja sogar die Schweizer Beamten haben weniger zu sagen. Wenn sie auf die Idee kommen, oh, wir müssen, glaube ich, die Sicherheitsstandards ein bisschen erhöhen, damit wir keinen Unfall mehr haben in unserem schönsten Tunnel durch die Alpen, dann kommt die EU und sagt, nein, 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 das dürfen die nicht. Und das ist absurd, das zeigt den Souveränitätsverlust. So klar, wie also das gilt für alle Abkommen, aber so klar und so konkret, dass es gefährlich wird für uns.
Genau, und das Interessante oder eben das Tragische ist, dass der Gerrit Pfister das alles richtig sieht und auch richtig ausdrückt. Und man merkt, er ist ein Gegner. Er ist ein Gegner von den Rahmenverträgen. Jetzt erstens, als Präsident von der Mitte hätte er da viel machen können, dass die Rahmenverträge vielleicht nicht so gemacht werden, wie man es jetzt gemacht hat. Das ist das eine, aber da gebe ich zu, da hat er ja seine Fraktion gegen sich gehabt. Nicht so einfach. Aber was er auch gemacht hat, er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Martin Pfister Bundesrat geworden ist. Der Gerrit Pfister hat geschaut, dass der Markus Ritter nicht Bundesrat wird. Er hat den Martin Pfister plötzlich als Kandidat aus dem Hut gezaubert, wo man den Markus Ritter eigentlich als Kandidat schon gehabt hat. Warum ist das brisant? Wieso ist das wichtig? Wie man genau gewusst hat, wie der Michael Herrmann mehr schöner mal gesagt hat, der Michael Herrmann hat sehr viel lobbyiert für den Martin Pfister. Warum? Michael Herrmann ist ein Euroturbo. Er will ums Verrecken die Rahmenverträge durchbringen und er hat gewusst, Martin Pfister ist gegen das Ständemeer. Während der Markus Ritter eindeutig dafür war, dass man die Rahmenverträge auf jeden Fall freiwillig dem Ständemeer unterstellt. Das hat der Gerrit Pfister gewusst. Er hat es gewusst. Wieso tut er denn den Martin Pfister portieren? Warum tut er, der Zuckerpatriot, gegen seine Überzeugung im Bundesrat ins Amt bringen, wo er weiss, der wird ständig mehr ablehnen. Und es war entscheidend, weil 3-3 war. Man hat genau gewusst, dass die Mitte das Zünglein an der Waage ist. Und wenn der Markus Ritter gewählt worden wäre zum Bundesrat, hätte man jetzt die Abstimmung ständig mehr. Und er als Zucker, das kommt noch dazu, er als Zucker von einem kleinen Kanton, der nur davon profitiert, dass er klein ist und föderalistisch und so weiter. Ich meine, die ganze Steuergeschichte von Zug wäre ja nicht denkbar. Der ganze Erfolg von Zug beruht auf dem Föderalismus und auf der Gleichberechtigung von allen Kantonen, ganz gleich, ob es klein oder gross sind. Dass der Gerrit Pfister so schizophren politisiert, das ist sein Geheimnis. Wir wissen es nicht. Er würde es uns auch nie erzählen, weil er kommt ja nicht mehr zu uns. Obwohl man immer den Gerrit Pfister unterstützt hat. Das ist ein anderes Thema. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Die Italiener, die armen Siechen, erleben auch, was es heisst, wenn man innerhalb der EU ist. Dominik, um was geht's?
Ja, da geht es um das EU-Beihilferecht, das ja mit den Rahmenverträgen auch in der Schweiz eingeführt werden. Und das heisst insbesondere, dass eben Konzessionen, also Sachen, Vergaben, Erlaubnisse, die der Staat erteilt, eben in Zukunft müssen in der EU ausgeschrieben werden. Das gilt zum Beispiel für Wasserkraftkonzessionen in der Schweiz. Das könnte auch für ganz viele andere Sachen gelten. Das wird zurzeit diskutiert, heiss im Ständerat. Und eben auch heiss an der Strand von Italien, weil bis 2027, das fordert die EU-Kommission, müssen die Konzessionen für die liegenden an den italienischen Stränden, die schönen, farbigen Liegesessel und weiss nicht was und Sonnenschirm und so, die Konzessionen sollen EU-weit ausgeschrieben werden. Und dabei sind das teilweise jahrzehntelange Familienbetriebe. Es ist komplett absurd. Es soll eine Demonstration geben, eine grosse in Rom. Es wird interessant, wie das rauskommt. Und das ist einfach, es ist wirklich tragisch, aber es zeigt auch da, oder? Nicht einmal mehr Italien darf irgendwie darüber bestimmen, wie dass man Konzessionen an den eigenen Strand vergibt. Also es zeigt, wie absurd dass die EU geworden ist, wie übergriffig. Auch, es hat nichts mehr zu tun mit Subsidiarität, die ja eigentlich in den EU-Verträgen auch noch verankert ist. Und Italien, ich glaube, also wenn du mit den Stränden irgendetwas machst, das ist nicht lustig. Das geht an die italienische Seele, weil ich meine, ab Mitte Juli ist Italien stillgelegt und ganz Italien geht alla spiaggia, oder? Zu Recht musst du dich jemanden abkühlen. Und also da hört der Verspass einfach auf.
Genau, ist fertig. Fertig, da verstehen die Italiener kein Witz und kein Spass. Leider sind sie militärisch nicht mehr so stark wie ihre Vorfahren, die Römer, und können Brüssel nicht mehr erobern. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob die Römer mal die Römer haben natürlich Brüssel erobern gehabt. Brüssel hat es einfach noch nicht gegeben. Aber
genau,
gut, das war es Bern einfach an dem 23. April 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, am besten könnt ihr uns unterstützen mit einem Abo. Ihr könnt aber auch spenden, uns zustellen. Schaut am Schluss der Shownotes, da gibt es die Möglichkeit, uns einen Beitrag zuzustellen. Das würde uns sehr freuen. Hilft auf jeden Fall. In dem Sinn, macht es gut und wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch